Ja, okay, wir gehen ein bisschen weiter in unserer Reihe vom Römerbrief und kommen an eine ganz neue Etappe. Wir haben Römer 1 bis 8 uns angeguckt und natürlich immer nur ausschnittsweise, weil es einfach zu viel Stoff ist in diesem umfangreichen Brief des Paulus an die Römer. Aber kurz gesagt haben wir gesehen, Römer 1 bis 8, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass wir alle Gerechtigkeit aus Glauben geschenkt bekommen. Nur aus Glauben. Und einfach nur geschenkt, weil Gott es tut. Und jetzt kommen wir an eine neue Stelle, und zwar Römer 9. Da kommt ein ganz neues Thema. Aber das hängt mit dem Alten zusammen. Und zwar fragt sich Paulus, wie kann das sein, dass immer nur so eine Minderheit beim Glauben dabei ist? Wie kann das sein, dass Israel als ganzes Volk erwählt war, aber irgendwie gar nicht den Weg mit Gott mitgegangen ist als Ganzes? Wie kann das sein, dass überhaupt immer nur so eine Minderheit diesen Glauben bewahrt und weiterträgt? Wie kommt man damit klar? Und wie ist es noch komplizierter, noch komischer für Paulus, weil Paulus ist Jude und schreibt als Jude zu jüdischen und heidnischen Christen. Aber er fragt sich, wie kann das möglich sein, dass manchmal diejenigen, die gar nicht in dieser Tradition aufgewachsen sind, wir müssten das übertragen auf uns, in dieser christlichen Tradition aufgewachsen sind, die also gar keinen christlichen Hintergrund haben, die heidnisch aufgewachsen sind, würde Paulus sagen, wie kann das sein, dass die das manchmal besser verstehen, als die, die in dieser christlichen Tradition aufgewachsen sind? Das war seine große Frage. Er konnte das gar nicht begreifen. Wie kann das denn möglich sein, dass die Heiden, die nicht-jüdischen Völker, jetzt dazugehören? Die haben weder die Tradition des Glaubens gehabt, die haben weder die Geschichte des Glaubens gehabt, die haben nicht die Verheißung des Glaubens gehabt, die haben die ganze Abraham-Vergangenheit nicht gehabt. Und die werden mit aufgenommen und verstehen die ganze Geschichte mit dem Glauben besser, zum Teil besser als das eigene Volk. Da kam er gar nicht mit klar. Und diese Frage, die bespricht er in Kapitel 9. Und was ist eigentlich mit Israel? Ist das Volk Israel denn jetzt abgeschrieben in der Geschichte Gottes? Gibt es da irgendwie nichts mehr? Und daraus haben sich ganz schreckliche Lehren entwickelt in der Kirchengeschichte. Auch die Lehre, dass man gesagt hat, die Gemeinde, die Kirche ist jetzt an die Stelle von Israel getreten und Israel spielt keine Rolle mehr. Und daraus haben sich dann auch Lehren entwickelt. Es wurde dann so weit geführt, dass die Nazis das auch missbraucht haben, gesagt haben, ja, man kann praktisch sogar gegen Juden sein, aus christlichen Gründen. Ja, das ist also eine ganz, ganz brutale Geschichte und eine ganz verheerende Geschichte und völlige Verzerrung der Bibel. Also Paulus wehrt sich massiv dagegen, wenn er hier gleich diese Worte, wenn wir das gleich lesen, werden wir das sehen, dass Gott Israel irgendwie abgeschrieben hat. Gott hat immer einen besonderen Platz in seinem Herzen für das Volk Israel. Das Volk Israel bleibt immer sein erwähltes, besonderes Volk. Und Christen haben niemals das Recht, irgendwie antisemitisch zu denken oder zu handeln. Aber trotzdem fragt sich Paulus, wie kann das sein, dass das immer nur so eine Minderheit überhaupt schnallt, die ganzen Geschichten, die in der Bibel so stehen. Und Jesus selber hatte ja auch schon das Problem. Er hat zum Beispiel mal einen Hauptmann, einen römischen Hauptmann getroffen aus Kapernaum. Und der kam zu ihm und hat gesagt, ja, guck mal, mein Knecht ist krank und so und kannst du mir nicht helfen? Und dann sagte Jesus, ja, warte, ich komme eben mit zu dir. Und dann sagt der Hauptmann aus Kapernaum, sagt, nee, lass mal, du brauchst dich nicht bemühen, extra zu mir zu kommen, sprich einfach nur ein Wort und dann wird mein Diener gesund. Und dann hat Jesus gesagt, so einen Glauben, wie dieser Hauptmann hat, den habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Aber der war ein Heide. Der hatte gar nicht diese Vergangenheit, diese Glaubensvergangenheit. Der hat das besser verstanden als die, die in dieser Tradition aufgewachsen sind. Wie kann das möglich sein? Das ist doch komisch. Wie kann das möglich sein, dass die eigenen Leute teilweise unverständiger sind, Jesus zu folgen und sein Wirken wahrzunehmen, als die Outsider, die eigentlich gar nicht dazugehören? Das ist doch eine komische Situation. Und wir lesen das zusammen mal. Paulus schreibt in Römer 9, für das, was ich jetzt sage, berufe ich mich auf Christus. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es und erhält dafür die Bestätigung durch den Heiligen Geist. Ich bin wirklich sehr traurig. Ja, mir schmerzt regelrecht das Herz. denn es geht um meine Brüder und Schwestern. Ich wünschte nur, ich könnte an ihre Stelle treten und selbst verflucht sein, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus. Es sind doch meine Landsleute, mein eigenes Fleisch und Blut. Sie sind doch Israeliten, sie sind Kinder Gottes und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und sie gelehrt, in rechter Weise ihn zu verehren. Und er hat ihnen seine Versprechen gegeben. Sie sind Nachkommen der Stammväter, von denen auch Christus seiner irdischen Herkunft nach abstammt. Gott, der über allem steht, sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Es ist ja nicht so, dass Gottes Zusage hinfällig ist. Allerdings gehören nicht alle, die aus Israel stammen, auch wirklich zu Israel. Genauso wenig sind alle Menschen, die von Abraham abstammen, auch wirklich seine Nachkommen, sondern Gott hatte gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Das heißt, die leiblichen Nachkommen von Abraham sind nicht zwangsläufig Kinder Gottes. Vielmehr gelten nur diejenigen wirklich als seine Nachkommen, die auf die Welt kamen, weil Gott es versprochen hat. Denn Gott gab Abraham das Versprechen, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Paulus leidet darunter, dass nur ein Teil seines Volkes Jesus erkannt hat und Jesus aufgenommen hat und anbetet als Gott, der gelobt ist in alle Ewigkeit, wie er schreibt, der der Herr über alle Dinge ist. Und es schmerzt ihn richtig. Er möchte sogar regelrecht selber verflucht sein und sein eigenes Heil setzt er sozusagen aufs Spiel, um sein Volk zu gewinnen. Also so sehr leidet er darunter. Was ist denn mit meinem Volk? Warum ist das immer nur eine Minderheit? Und so könnte man sich auch heute fragen, und manche Christen fragen sich das auch, wenn wir in dieser Tradition jetzt stehen, aus jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen, warum ist es immer nur eine Minderheit? Es gibt ganz wenige Länder, in denen die Menschen, die Jesus folgen und die jetzt, sage ich mal, aktive Christen sind, wo das eine Mehrheit ist oder auch nur die Hälfte der Bevölkerung. Man könnte sich fragen, warum, was ist denn mit den anderen allen? Ja, das ist doch merkwürdig. Und manchmal fühlt man sich dann auch so bedroht und denkt, oh, wir sind so klein, wir können gar nichts ausrichten. Und auch wir als Gemeinde in Blumenthal, wir sind ja so klein, wir können gar nichts machen. Es leben in Bremen-Nord 110.000 Einwohner und wir mit den paar Gemeinden, die hier mit Jesus unterwegs sind, wir sind ja so wenige und so klein. Und dann denkt man, wie kann das denn möglich sein, dass das immer nur so ein Paar sind? Und der Römerbrief macht uns klar, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Dass wir uns ganz entspannt geben können, dass wir gelassen sein können, weil es überhaupt nicht schlimm ist, Teil einer Minderheit zu sein. Und das Volk Gottes war immer, deswegen zeichnet Paulus das hier alles auf mit Abraham, mit Isaak, mit den ganzen Verheißungen, mit den Nachkommen. Das war immer einzelne Personen und eine Minderheit des Volkes, die diese Verheißung weitergetragen haben. Und dann kommt Paulus zu sprechen auf das Thema Erwählung. Und er sagt, Gott hat bestimmte Personen und bestimmte Gruppen erwählt und andere hat er nicht erwählt. Und daraus haben dann manche abgeleitet und gesagt, Gott geht rum und sagt, du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle, du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle. Also ich habe jetzt auf niemanden von euch gezeigt. Aber so stellen sich das manche Leute vor. Dass Gott einfach so sagt, so und so, du bist dabei, du bist nicht dabei. Und das ist natürlich auch völlig verfehlt und das wäre eine extreme Auslegung dieser Stelle, obwohl das manche so verstanden haben, im Calvinismus vor allem. Aber dass Gott Menschen erwählt und dass Gott Minderheiten erwählt, kleine Gruppen, wie zum Beispiel bei Gideon, wo Gott dann extra gesagt hat, pass mal auf hier, ne, mit den 30.000 Leuten, das ist viel zu viel, mach mal runter, mach mal auf 3.000, ach, das ist immer noch zu viel, mach mal auf 300. Und da sollte er gegen 500.000 Leute kämpfen, die also ganz viel Unrecht und Böses verbreitet haben. Und so hat Gott mit einer Minderheit in vielen Stellen gearbeitet. Und das Gute ist, und das, was hier der Römerbrief uns sagt, ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist kein Nachteil. Die ganz entscheidende Frage ist nur, wozu erwählt Gott überhaupt Menschen? Und das ist die Frage, die mich in den letzten Jahren viel mehr umtreibt und die ich viel spannender finde, als theoretische Gedankengebäude, wie Gott das nun genau macht und warum er bestimmte Personen und Gruppen für bestimmte Dinge erwählt und andere nicht. Zum Beispiel kommt Paulus darauf zu sprechen, hat Gott Jakob erwählt. Einer von zwei Brüdern, Zwillingsbrüdern. Der Zweitgeborene, der Erstgeborene war Esau und Esau war eigentlich der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Anständigere von beiden. Man hätte also sagen müssen, er war besser qualifiziert. Esau wäre derjenige gewesen, dem Roman gesagt hätte, durch den müsste eigentlich das Gute in die Welt weiter verbreitet werden. Ja, aber stattdessen hat Gott Jakob auserwählt und Jakob war der Schwierige von den beiden. Der hat ständig Unsinn gemacht, der hat getrickst, der hat betrogen, der hat gelogen, der hat versucht, mit allen Mitteln seine Ziele durchzusetzen. Und diesen Jakob hat Gott auserwählt. Darauf kommt Paulus zu sprechen. Ich zeige euch das nicht alles, weil das zu viel ist. Ich erzähle das nur nach. Ja, warum denn? Warum macht Gott sowas denn? Ist das dafür da, damit diejenigen, die erwählt sind, damit die in den Himmel kommen und die andere in die Hölle? Ist das der Sinn der ganzen Sache? Das kann ja nicht sein. Genau, du hast es erkannt. Das kann ja nicht der Sinn sein. Sondern wozu erwählt Gott denn Einzelpersonen und Gruppen? Gott erwählt Einzelpersonen und auch kleine Gruppen zum Wohl des Ganzen. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Er hat die ganze Welt im Blick. So sehr hat er die Welt geliebt. So sehr hat er die Menschen geliebt. Und er ist dabei, seine neue Welt aufzubauen. Jesus hat gesprochen, die neue Welt Gottes, er nannte das das Reich Gottes, die ist schon da, die hat schon angefangen mit Jesu kommen. Damit ist Gott beschäftigt. Und dafür braucht er so ein paar Leute, die zum Wohl dieser Menschen, anderen Menschen, zum Wohl der anderen Menschen sich einsetzen und für das Reich Gottes brennen und dabei sind, wenn Gott sein neues Projekt hier auf Erden immer mehr zum Vorschein bringt. Dafür gibt es die Erwählung. Und das ist für mich etwas ganz Spannendes, weil ich habe mich im Studium auch viel damit beschäftigt und da gibt es verschiedene Theorien und alles Mögliche und mir ist es wichtig geworden, die Frage, wozu macht Gott das eigentlich alles? Und vielleicht kennen das manche, es gibt einen Leitsatz von dem Gründer der Baptistengemeinden in Deutschland, der hieß Johann Gerhard Onken, also der Gründer. Und hier in Bremen war eine ganz wichtige Station von ihm, die Kreuzgemeinde am Hauptbahnhof, die hat dort ihren Standort, ist eine ganz alte Gemeinde, die noch zu seiner Zeit gegründet wurde. Und Johann Gerhard Onken hatte einen Leitspruch. Ich weiß nicht, ob den vielleicht sogar jemand kennt. Also es würde mich mal interessieren, ob jemand den auswendig kennt. Der ist über die Jahrzehnte eigentlich immer weiter übertragen worden, transportiert worden in den Baptistengemeinden. Also sonst helfe ich euch auf die Sprünge. Ihr habt den bestimmt schon mal, manche von euch haben ihn schon gehört. Johann Gerhard Onken sagte immer wieder, den Kindern sagte er das und den Erwachsenen. Er sagte, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Das war sein Leitmotto, mit dem er seine ganze Theologie zusammengefasst hat. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Wenn du dich also fragst, warum sind wir nur so wenige, dann kannst du dankbar sein, dann kannst du dich freuen. Wir haben eine wichtige Aufgabe, nicht weil wir besser sind, siehe Jakob und Esau. Nicht weil wir die in Sport, ihr kennt das ja in Sport, ne, da werden immer dann so bei Fußballturnieren oder so, werden erstmal so bestimmte Personen zuerst gewählt. Ja, hier, ich nehme dich, ne, ja, ich nehme dich, weil das die Besten sind. Aber so macht Gott das nicht. Nicht, weil wir die Besten sind, auch nicht, weil Israel das beste Volk war, sondern weil er sich dazu entschieden hat, mit dieser Gruppe, mit diesen Personen die ganze Erde zu segnen und sein Heilungsprojekt voranzubringen. Es ist zum Wohl der Menschen und zu seiner Ehre, dass er Einzelpersonen und auch kleine Gruppen auswählt. Also das ist kein Privileg und das ist nicht etwas, wo wir uns etwas einbilden können und sagen können, ja, Gott hat mich zu sich gezogen, Gott hat sich bemerkbar gemacht in meinem Leben und hat mir Jesus gezeigt. Jetzt kann ich ganz stolz sein, dass ich Jesus habe, sondern das ist eine Aufgabe, ein Auftrag, ein Geschenk und eine Aufgabe, eine Verantwortung, die wir haben, zum Wohl der Menschen uns einzusetzen und zu seiner Ehre zu leben. Und das ist was ganz Praktisches. Das ist nicht etwas, was mit Worten geschieht, sondern was vor allem durch das Handeln geschieht. Wie im ersten Johannesbrief steht zum Beispiel, Liebe, wenn man über Liebe nachdenkt, das besteht nicht aus Worten. Liebe besteht aus Taten. Und da können wir uns fragen, wie zeige ich das? Wie lasse ich Gottes Geist durch mich solche Taten hervorbringen? Zum Wohl der Menschen, zu seiner Ehre. Und dann passiert es auch, dass die eigenen Interessen in den Hintergrund treten und dass das nicht mehr so wichtig ist. Und dass wir auf einmal nicht nur uns um uns selbst drehen, als Gemeinde, als Gruppe, als Einzelperson, sondern merken, wir haben eine Aufgabe. Mein Leben hat einen tieferen Sinn, eine größere Bedeutung, als nur sich mit mir selber zu beschäftigen. Das ist für mich eine der spannendsten Sachen auch, weshalb ich so gern mit Jesus unterwegs bin. Weil mir das einfach so viel bedeutet, dass ich da mitmachen darf bei Gottes Werk und Gottes Handeln in dieser Welt. Und es war auch in der Kirchengeschichte häufig eine Minderheit, durch die Gott besonders gewirkt hat. Wenn wir nur mal denken, die Kirche, die große Kirche hat sich draufgeschrieben, wir sind die Kirche. Und auch heute machen das manche. Manche schreiben groß drauf, wir sind die biblische Gemeinde oder wir sind bibeltreu oder so irgendetwas. Oder was weiß ich, was für ein Schild draufsteht. Und ganz unbedeutend in einem kleinen Winkel irgendwo in der Welt, wo keiner drauf achtet und Leute, die auch viele Leute gar nicht ernst genommen haben, ja, wie zum Beispiel Franz von Assisi im Mittelalter. Durch den fängt Gott was völlig Neues an und reformiert im gesunden Sinne die ganze Kirche und auch Gesellschaft. Franz von Assisi, ein unglaublicher Typ war das, der alles dazu beigetragen hat, dass alles verändert wird und letztendlich Leute sich wieder viel näher zu Jesus bewegt haben. Genauso Martin Luther vor 500 Jahren. Auch so einer, da hat keiner mit gerechnet, dass so ein Mönch, so ein einzelner Mönch im Kloster auf einmal die ganze europäische Gesellschaft prägt und verändert. Man denkt, hä, das ist doch nur ein Mensch, aber was ist durch Martin Luther alles in Europa passiert? Oder auch Ludwig von Zinzendorf. Oder auch mein großes Vorbild Martin Luther King im 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. Das ist einfach nur ein Prediger gewesen. Ein farbiger Prediger in einer Baptistengemeinde. Aber Gott hat ihn benutzt, um mehr Gerechtigkeit und Bürgerrechte reinzubringen in die Gesellschaft. Also Johann Gerhard Onken hatte recht, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Deswegen gibt es so etwas wie Erwählung. Und das ist nicht etwas, wo wir komplizierte theoretische Gedanken spinnen müssen, sondern das ist etwas, wo wir dankbar sein können. Weil wir sagen können, danke Jesus, dass du mich gefunden hast. Danke, Jesus, dass du mir den Vater gezeigt hast. Danke, Jesus, dass du in mein Leben gekommen bist. Und danke schön, dass du mir einen größeren Sinn gezeigt hast, als sich nur mit mir selbst zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass mein Leben erhalten bleibt. Ja, dass ich also irgendwie dafür sorge, dass ich schlafe und esse und arbeite oder ab und zu mal feiere. Das kann es ja nicht sein. Paulus schreibt dann in Vers 30, was sollen wir weiter dazu sagen? Es ist doch so, die Heiden haben sich nicht darum bemüht, vor Gott als gerecht anerkannt zu werden. Dennoch gelten sie als gerecht, und zwar als gerecht aufgrund des Glaubens. Es geht um die Einfügung der Heiden und der Juden zusammen zu einer neuen Gemeinschaft. Und das Ganze, um die Welt zu verändern. Also, was wir sehen können an Römer 9 ist, wir können ganz gelassen sein, wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir sind klein und unbedeutend. Auch als Gemeinde. Wir können da ganz gelassen sein, weil Gott derjenige ist, der die Welt in seiner Hand hat, der unser Leben in seiner Hand hat und auch die Gruppe in seiner Hand hat, die er eben halt zu sich gezogen hat und mit der er was machen möchte. Wir können total gelassen sein, wir können ausatmen und sagen, ja, da sind wir in einer guten Tradition, willkommen im Club, wenn wir uns manchmal klein fühlen und nicht so ganz bedeutungsvoll. Ich denke an viele Geschichten im Alten Testament, ich denke an viele Geschichten aus den letzten 2000 Jahren der Kirchengeschichte. Wir können ganz gelassen sein. Und überleg dir das mal, wann du das erfahren hast oder was dich davon überzeugen würde, dass das so ist, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält. Dass er derjenige ist, der dich berufen hat. Dass er derjenige ist, der dich ausgesucht hat, zu ihm zu kommen. Dass das nicht von deinem Tun und Wollen abhängt. Genau wie die Heiden sich nicht angestrengt haben. Und die Juden haben sich gewundert, wieso sind die auf einmal dabei? Ja, weil Gott das nämlich tut. Weil er derjenige ist, der die Entscheidung fällt. Überleg dir das mal. Dein Leben ist gar nicht abhängig von deinen Entscheidungen und deinem Tun und Wollen, sondern von Gottes Wollen. Und er hat dich berufen. Allein schon, dass du hier bist, ist ein Zeichen dafür. Wir können total gelassen sein. Das zeigt uns diese Erwählungslehre und die Souveränität Gottes. Und das Zweite, was wir aber auch erkennen, ist, das bringt eine Verantwortung mit uns, für uns die Welt zu verändern. Es ist einerseits gelassen zu akzeptieren, wie die Welt ist, weil Gott sie lenkt und in der Hand hält und er derjenige ist, der Menschen zieht und beruft. Das ist ganz entlastend. Und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig eine Aufgabe, mit dabei mitzuwirken, wenn er seine Welt erneuert. Und damit ist Gott beschäftigt. Da dürfen wir dabei sein. Amen.